Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Es war ein Massaker, Schüsse fielen. Soldaten griffen unsere Demo an. Mit den Prinzipien einer Demokratie, Zivilisation und Ethik hatte das nichts mehr zu tun. Es war nur noch brutal.
So erinnert sich einer der Zeitzeugen, die 1968 in Tlatelolco, einem Ortsteil von Mexiko-Stadt, dabei waren, als die Regierung gegen die linken Studentenproteste brutal vorging. Das Massaker von Tlatelolco ist bis heute nicht aufgeklärt und das zeigt, wie wenig die 68er-Bewegung in Mexiko schlussendlich erreicht hat. Ihre Geschichte erzählen wir heute in der Weltzeit in unserer Reihe in dieser Woche über die Folgen von 1968 weltweit. Und wer von all den Protesten und Straßenschlachten Ende der 60er Jahre in Mexiko, den USA oder Europa genug hatte, der ging nach Marokko. Das galt damals als Hippie-Paradies. Für schräge und kreative Vögel aus aller Welt war Marokko die erste Adresse. Auch für Rotraud Vialon-Kalinich alias Roro. 1968 kam sie nach Marrakesch. Sie verliebte sich in das Land und lebt bis heute dort. Alexander Göbel hat sie getroffen.
Rotraud Vialon-Kalinich sitzt im blau- und weiß getünchten Innenhof ihres Hotels in Sidi Kaouki, einem kleinen Dorf südlich von Essaouira. Goldfarbene Sonnenstrahlen fallen durch das Blätterdach der Bäume rund um die Hofmauern. Eine leichte Brise weht. Vom Strand her rauscht leise der Atlantik. Roro hat hier ihr Paradies gefunden. Die Suche hat vor 50 Jahren begonnen.
Ich habe jetzt das Glück, dass ich dieses Hotel hier am Meer habe. Ich habe unglaubliche Kontakte zu völlig unterschiedlichen Menschen. Gerade bei den jungen Menschen, wenn ich dann sage, ich bin 1968 nach Marokko gekommen, dann sagen die, wow, bitte erzähl uns aus der Zeit, wir sind neidisch, wir hätten das so gerne erlebt. Ja, das verstehe ich auch gut.
Mit 19 Jahren verliebt sich Roro aus Westfalen in einen Franzosen, zieht mit ihm nach Marrakesch. Schon damals, 1968, ein Magnet für Kreative und Aussteiger aus aller Welt. Für Roro eine Offenbarung.
Und dann komme ich in eine Stadt, die unglaublich schön ist und unglaublich frei. Jeder hatte seinen Platz. Es gab verschleierte Frauen, es gab Frauen mit Miniröcken. Das war natürlich 68, da haben wir alle Miniröcke getragen. Und ich war überglücklich, dass ich meinen Minirock aus meinem Gepäck holen konnte und mich da ganz frei in Marrakesch bewegen konnte. Also, ja, es war Liebe auf den ersten Blick. And so castles made of sand fall in the
sea. 1969 besucht Roro zum ersten Mal das verschlafene Örtchen Sidi Kaouki. Damals gibt es noch keine Straßen, erst recht kein Hotel.
Und wir haben da wild gezeltet bei den Klippen vorne am Meer. Wunderbar. Niemand hat was angerührt. Es war wirklich, Marokko für mich ist, ja, es gehört zu meinem Leben. Ganz klar.
Roro bekommt Anfang 20 ihr erstes Kind und mit ihrer jungen Familie genießt sie die Unbeschwertheit in Marokko.
Und ich glaube, das war für uns so eine Entdeckung und deshalb lässt mich Marokko auch nicht mehr los.
Roro ist überwältigt von den Menschen, von der Vielfalt der Landschaft und der Natur. Sie zeltet am Strand, wandert in den Bergen, lernt das Surfen, hält die Zeit an. Zu Hause demonstrieren die Studenten gegen den Vietnamkrieg, besetzen die Unis. Die RAF beginnt ihren bewaffneten Kampf. In Marokko ist all das weit weg.
Wir waren schon nicht gleichgültig dieser Problematik gegenüber. Aber dadurch, dass dieses Marokko so bunt und so spannend und so zu der Zeit eben auch so viel Liebe unter den Menschen war, da war das ein bisschen in den Hintergrund geraten für uns.
Ende der 60er Jahre ist Marokko ein Hippie-Paradies. Die Rolling Stones kommen nach Tanger, Uschi Obermeier aus der Kommune 1 nach Marrakesch. Und in Essaouira, der Heimat der psychedelischen Musik der Gnawa, will jeder der Nachbar von Jimi Hendrix gewesen sein. Der entspannt sich dort eine Weile, Natürlich mit reichlich Haschisch und Marihuana. Marokko ist damals schon Cannabiserzeuger Nummer 1.
On vivait la nuit, on dormait le jour.
Wir haben die Nacht zum Tag gemacht, erzählt Majid Moulay. Der Lehrer aus Essaouira ist damals einer der vielen marokkanischen Hippies, die es natürlich auch gab. Alles war spontan, wir haben nichts geplant. Wir kamen in den Dünen zusammen, es gab viel Wein, Haschisch, auch LSD und anderes Zeug. Es ging darum, die Kontrolle zu verlieren. Wir rissen uns die Kleider vom Leib, es wurde getanzt. Die Zeit existierte einfach nicht mehr.
Le temps n'existe plus.
Viele Marokkaner blicken heute etwas wehmütig auf die 60er Jahre zurück. Mancher wünscht sich sogar eine neue Hippie-Bewegung. Zum einen, weil für die marokkanische Gesellschaft bald die bleiernen Jahre beginnen sollten, eine Zeit der politischen Repression. Zum anderen, weil der Tourismus sich inzwischen sehr verändert hat. Der Konsum, beklagen viele, stehe heute im Vordergrund, nicht mehr die Begegnung. Roro hält bis heute dagegen.
Die Energie, die ich jetzt noch habe, ich glaube, ich zehre noch von dieser Zeit.
Unbeirrt verbindet sie den Geist von 68 mit ihrer Idee vom Tourismus. Mit dem Geld, das sie zwischenzeitlich in Deutschland verdient hat, übernimmt sie 2009 von französischen Freunden das inzwischen erbaute Hotel Le Cauqui. 10 einfache, schöne Zimmer, eine Dachterrasse für den Sternenhimmel. Internet gibt es keins, Strom nur für die Küche. Gegessen und geduscht wird abends bei Kerzenschein. Ein paar Schritte sind es nur vom Hotel bis zum Strand von Sidi Kaouki. Dort warten die Surfer auf die perfekte Welle. Ein paar Campingbusse halten an. Abenteurer aus Frankreich, Wüstenfahrer aus Belgien, Aussteiger und Späthippies aus den USA. Sie alle sind auf der Suche, so wie Roro damals. Aber hier im Süden Marokkos ist sie längst fündig geworden.
Wärme, Herzlichkeit, ja, Nähe, Freiheit. Wir mussten eigentlich nur glücklich sein.
Nicht ganz so romantisch wie in Marokko bei den Hippies ging es 1968 in Mexiko zu. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Studenten veranstalteten Happenings, protestierten gegen die autoritäre Erstarrung und bestreikten die Unis. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig. Mexiko wollte 1968 als erstes Land Lateinamerikas die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Proteste konnte man nicht gebrauchen. Am 2. Oktober 1968 erschossen Sicherheitskräfte hunderte Demonstranten in Tlatelolco, einem Ortsteil von Mexiko-Stadt. Die Mexikaner waren schockiert. Eine tiefe Wunde, unverheilt bis heute. Jeden 2. Oktober erinnert ein Gedenkmarsch an die Toten. Anne-Kathrin Mellmann hat mit dem damaligen Studentenführer Gilberto Guevara Niebla über die Ereignisse damals gesprochen und über die Auswirkungen auf die heutige politische Situation in Mexiko.
Im Oktober 1968 brennt das Olympische Feuer in Mexiko, zum ersten Mal überhaupt in Lateinamerika. Entsprechend stolz ist das Land. Die ganze Welt schaut auf das gigantische, nagelneue Olympiastadion, das in Mosaiken an die Kultur der Azteken erinnert, lässt sich beeindrucken von der Gastfreundlichkeit der Mexikaner und übersieht dabei die klaffende, frische Wunde. Nur 10 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele setzten Sicherheitskräfte der noch jungen Studentenbewegung ein brutales Ende. Am Abend des 2. Oktober hatten etwa 8000 Menschen im Stadtteil Tlatelolco friedlich protestiert. Wie so oft in den 2 Monaten zuvor waren sie auf die Straße gegangen, forderten Meinungsfreiheit und Demokratie. Im autoritären Staat ging das Thema alle an, erinnert sich der damalige Studentenführer Gilberto Guevara Niebla. Aber vor allem die Mittelschicht habe demonstriert. An den Universitäten streikten die Studenten. Guevara Niebla arbeitet heute im Hochhausbüro der Bildungsverwaltung und blickt von dort auf Mexiko-Stadt. Diese ruhige, konservative Stadt hatte sich damals in einen politischen Wirbelsturm verwandelt. Die Leute liefen mit Sprechchören durch die Straßen, organisierten Versammlungen. Die Studenten erfanden neue Methoden, um sich an die Menschen zu wenden. Im Kino zum Beispiel ging plötzlich das Licht an und die Studenten sprachen zum Publikum. Und das Publikum applaudierte. Es war wie eine verrückte Party. Wir jungen Leute waren glücklich. Die meisten waren gar nicht politisiert, sondern entdeckten sich selbst als Bürger und machten sich Wörter wie Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit zu eigen. Es war ein Fest, ein Spiel mit Erotik, Romanzen und Liebe. Eine unschuldige, spontane Bewegung. Fantastisch.
Muy primario, pero fantástico.
Fantastisch unschuldig. Deshalb habe niemand mit einem Angriff wie am Abend des 2. Oktober gerechnet, erklärt Guevara Niebla. Er stand mitten in der Menschenmenge auf dem Platz von Tlatelolco, der von hohen Wohnhäusern gerahmt wird, als plötzlich Scharfschützen von den Dächern das Feuer eröffneten. Der junge Mann rannte in eines der Häuser, versteckte sich vor den Sicherheitskräften und beobachtete durch ein Fenster, was draußen geschah. Es war ein Massaker, Schüsse fielen. Soldaten griffen unsere Demo an. Ich war in den 5. Stock gerannt, beugte mich aus dem Fenster und sah, wie von beiden Seiten auf den Platz geschossen wurde. Es war herzzerreißend. Frauen, Kinder, Alte, Studenten, alle unbewaffnet, brachen zusammen. Der Lärm der Waffen war ungeheuer. Keiner hatte damit gerechnet, dass eine friedliche Versammlung so grausam niedergeschlagen würde. Mit den Prinzipien einer Demokratie, Zivilisation und Ethik hatte das nichts mehr zu tun. Es war nur noch brutal. Der junge Mann wurde verhaftet, in ein Militärgefängnis gebracht und gefoltert, während sich Mexiko auf die Olympischen Spiele vorbereitete, ganz so, als sei nichts geschehen. Dabei waren in Tlatelolco bis zu 300 Menschen ums Leben gekommen. Vor den Spielen hatte es Diskussionen darüber gegeben, ob das Entwicklungsland überhaupt in der Lage sei, die Veranstaltung auszurichten. Der Leistungsdruck war enorm, die Toleranz gegenüber den demonstrierenden Studenten gleich null. Mexikanische Medien berichteten nicht über das Massaker. Nur ins Ausland gelangten einige spärliche Informationen, unter anderem durch die italienische Korrespondentin und Schriftstellerin Oriana Fallaci. Sie wurde in Tlatelolco durch Schüsse schwer verletzt, gab aber trotzdem 2 Tage später im Krankenbett ein Fernsehinterview. Absolut ruhig, absolut friedlich waren die Studenten. Es gab überhaupt keinen Anlass für diese Grausamkeit. Gerade hatte das Streikkomitee die Versammlung beendet, da flog ein Hubschrauber über den Platz, bengalisches Feuer erhellte den Himmel. Das ist wie in Vietnam, sagte ich zu einem Jungen, gleich schießen sie. Die Armee hatte den Platz bereits völlig umstellt und von allen Seiten wurde auf die Menschen geschossen, sogar vom Dach der Kirche. Mit dem Massaker von Tlatelolco endete die Studentenbewegung in Mexiko. Nur einige wenige Streiks folgten noch, die Angst war zu groß geworden. Viele Eltern nahmen ihre Kinder von der Uni, schickten sie ins Ausland. Mexiko machte während der Olympischen Spiele eine gute Figur, ohne störende Studenten auf den Straßen. Gilberto Guevara Niebla verbrachte 3 Jahre im Gefängnis und musste danach ins Exil. Die Justiz behauptete, er und andere Studenten hätten das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet. Eine Aufarbeitung oder gar Aufklärung fand nie statt. Die Regierung sah sich ganz und gar im Recht. Der verantwortliche Präsident Díaz Ordaz brüstete sich sogar mit seinen Taten. Wenn ich die 6 Jahre meiner Amtszeit betrachte, macht mich 1968 besonders stolz. Es war mir erlaubt, meinem Land zu dienen und es zu retten. Und eben nicht nur vom Schreibtisch aus. Ich habe alles auf die Waage gelegt, meine Ehre und meinen Platz in der Geschichte. In Mexikos Schulbüchern tauchte das Thema Tlatelolco erst 42 Jahre später auf. Nachdem die Dauerherrschaft der Partei der institutionalisierten Revolution im Jahr 2000 geendet hatte, öffnete der liberal-konservative Präsident Vicente Fox die Archive. Wichtigste Erkenntnis: Die Präsidentengarde hatte in Tlatelolco das Feuer auf die friedlichen Demonstranten eröffnet. Bis heute entschuldigte sich niemand bei den Opfern. Eine Entschädigung gab es nicht, klagt der 73-jährige Gilberto Guevara Niebla. Die fehlende Aufarbeitung sei eine Hürde für die demokratische Entwicklung. Guevara Niebla meint, ohne Tlatelolco wäre Mexiko heute viel weiter. Demokrat sei damals ein Schimpfwort gewesen und immer noch fehle es an demokratischer Kultur. Wir wollten immer den Dialog mit den Regierenden. Wenn es den gegeben hätte und wenigstens 2 unserer 6 Forderungen erfüllt worden wären, hätten wir den Streik abgebrochen. Es wäre ein wichtiger Schritt hin zur Demokratie gewesen. Mexiko zahlte einen hohen Preis für das Massaker und ich bin mir sicher, dass das soziale Unwohlsein von heute mit dem brutalen Schlag gegen die Mittelklasse damals zusammenhängt. Geblieben ist eine traumatisierte, verletzte Gesellschaft. Dieser Schmerz, diese Wunden wurden von den Regierenden nie behandelt. Mexikos Studentenbewegung war 1968 die einzige der Welt, die mit einem Massenmord endete. Das zarte Pflänzchen wurde brutal zertrampelt. In der Folge bekämpfte der Staat seine Gegner und eine linke Guerilla mit den Methoden des schmutzigen Krieges. Das Land brauchte noch Jahrzehnte, um die autoritäre Erstarrung zu überwinden.
la masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar la masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida.
Das Massaker von Tlatelolco in Mexiko am 2. Oktober 1968, hier musikalisch verarbeitet von Oscar Chavez. Dass es auch eine 68er-Bewegung in Tunesien gab, das ist weitgehend unbekannt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die Proteste ähnlich wie in Mexiko brutal unterdrückt und auf diese Weise schnell beendet wurden. Auswirkungen haben sie trotzdem bis heute. Gilbert Nakache saß 11 Jahre im Gefängnis, weil er sich mit dem autokratischen System des Präsidenten und Staatsgründers Habib Bourguiba angelegt hat. Er hat in dieser Zeit das Buch Kristall geschrieben, das später in viele Sprachen übersetzt wurde. Alexander Göbel hat sich die spannende Lebensgeschichte des Schriftstellers erzählen lassen.
Gilbert Nakache ist Anfang 20, als er 1962 vom Studium in Paris nach Tunesien zurückkehrt. Der frischgebackene Agrarwissenschaftler findet einen Job im Landwirtschaftsministerium in Tunis. Nakache ist voller Hoffnung, hat nicht nur eine Menge Wissen im Gepäck, sondern auch viele neue Ideen. Ideen für eine bessere Landwirtschaft, aber vor allem für eine andere Gesellschaft. Und genau damit eckt er sofort an.
Leider habe ich schnell gemerkt, diese Regierung will mich gar nicht. Es passt ihr gar nicht, wenn ich den Mund aufmache.
Nakache gehört zur linken Bewegung Perspektiven für ein besseres Tunesien, gegründet von tunesischen Studenten in Frankreich. Immer mehr solcher Perspektivisten sind inzwischen nach dem Studium im Ausland zurück in Tunesien und verlangen plötzlich Reformen, Mitsprache, bessere Bedingungen an den Unis. Sehr zum Missfallen des Staatsapparates unter Präsident Bourguiba. Denn der hat Tunesien zwar 1956 in die Unabhängigkeit von Frankreich geführt, nun aber hat er vor allem seine eigene Macht im Blick.
Anfang der 60er Jahre mussten wir mit ansehen, wie Tunesien immer weiter verarmte, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Es war das Ende der Demokratie und des Liberalismus, der Beginn des Einparteienstaats.
Der Mord an Salah Ben Youssef, einem wichtigen Oppositionellen, das Verbot der Kommunistischen Partei 1963, das gescheiterte Experiment der Verstaatlichung der tunesischen Wirtschaft. Die Wut der Studenten und ihrer Anführer wird immer größer. Immer öfter wird Mao zitiert. Das Rote Buch soll es damals in der chinesischen Botschaft gegeben haben.
Wir wollten diskutieren, uns austauschen. Klar, es gab Ideologien, aber die waren gar nicht so wichtig. Es ging um den Dialog, um die Debatte. Aber wir fühlten uns immer mehr gezwungen, uns zu radikalisieren, damit dieser Staat uns überhaupt wahrnimmt.
Dieser Moment kommt 1967. Am 6. Juni demonstrieren Tunesiens Studenten gegen Israels Sechstagekrieg und marschieren zur Botschaft der USA. Der Student Mohammed Ben Jenet wird festgenommen und zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Für die Kommilitonen ein Fanal, ein Symbol für die Willkür eines autoritären Staates, der seine Bürger nicht respektiert. Tunesien atmet in diesen Tagen und Monaten zum ersten Mal Revolutionsluft. Einige hundert Studenten demonstrieren, Professoren solidarisieren sich. Ausgerechnet die Universitäten, die doch treue Kader für das Regime hervorbringen sollten, werden zu Zentren des Widerspruchs. Für Präsident Bourguiba fast so etwas wie Hochverrat. Bald greift die Staatsmacht mit aller Härte durch. Die Gefängnisse füllen sich.
Als wir festgenommen wurden, ging es im Innenministerium oder beim Geheimdienst schon nach einer Stunde Verhör mit dem Foltern los. Wir haben diesen Apparat der Gewalt und der Repression zuerst gar nicht begriffen. Wir wollten doch nur, dass uns jemand zuhört.
Gilbert Nakache
wird im März 1968 verhaftet. Die Mai-Unruhen von Paris, Frankfurt, Berlin muss er hinter Gittern verfolgen. Erst 1980 kommt er wieder frei. All die Jahre kritzelt er in der Zelle seine Gedanken auf die Schachteln seiner geliebten Kristallzigaretten. Nakache macht daraus 1982 seinen ersten Roman mit genau diesem Titel, Kristall. Das Manifest eines freien Geistes, der stärker ist als die Haft. Seitdem hat er eine ganze Reihe weiterer halbautobiografischer Texte veröffentlicht. Eine Arbeitsstelle allerdings findet Gilbert Nakache nie wieder. Die Männer, die Gilbert Nakaches Leben fast zerstört hätten, sind inzwischen selbst Geschichte. Habib Bourguiba wird 1987 von Zine El Abidine Ben Ali abgelöst und ihn fegen die Tunesier 2011 aus dem Amt und aus dem Land. Als einer der Ersten sagt Gilbert Nakache vor der tunesischen Wahrheitskommission aus. Bis heute mischt er sich in politische Debatten ein, begleitet die Revolution, die in Tunesien noch lange nicht vorbei ist. Hoffnung immer, sagt Nakache.
Ich habe meinen Freunden gesagt, natürlich ist die Lage furchtbar, aber es ist das Ende der Nacht. Es ist der Moment, in dem die Monster der Dunkelheit noch da sind und die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Auch wenn die Zukunft noch monströs erscheinen mag, es ist ihr Anfang. Und deswegen war und ist es ein wunderschöner Moment. 1968 ist die politische Realität der Macht zum ersten Mal zusammengebrochen. Zu Fall gebracht durch nichts als eine neue Melodie. Und bis heute bedeutet das sehr viel.
Gilbert Nakache ist heute 79 Jahre alt und voller Hoffnung. Das macht Mut, finde ich. Das war die Weltzeit, die sich diese Woche mit den Ereignissen 1968 rund um den Erdball beschäftigt. Gestern zum Beispiel ging es um Japan, das können Sie nachhören, wenn Sie wollen. Und morgen blicken wir nach Tschechien und auch nach Kuba. Die Insel war ja dann später Vorbild und Traum der Linken, insbesondere in Lateinamerika. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Ellen Hering.